preisen deine Herrlichkeit. Und ich danke dir, dass wir beitragen dürfen mit unserem Leben zum Lob von deiner Herrlichkeit. Das ist die wunderbare Berufung, die du auf unser Leben gesetzt hast. Ich danke dir dafür, Jesus. Und so öffnen wir unser Herz weit für dein Reden, für deine Ausrüstung, die du uns heute Morgen geben willst. Amen. Amen. Kann ich beruhigen, das ist nicht meine neue Brille. Das ist meine alte Schießbrille. Und ich habe sie behalten, weil sie so cool und uncool ist. Sie hat also einen Ehrenplatz im Verkleiderlikoffer meiner Kinder. Ich glaube, es gibt heute ein bisschen ein neues Modell in der RS. Ist eigentlich schade, weil wir hatten immer viel zu lachen mit diesen Brillen. Und auch wenn jetzt diese Brille nicht optimal aussieht, sie macht etwas ganz Wichtiges. Sie ermöglicht einen klaren Blick. Es ist eine Schießbrille, weil die Tafel, auf die man schießt, 300 Meter entfernt ist. Und ohne Brille sehe ich da nur ganz vage einen schwarzen Fleck. Wie soll man da treffen? Wie in Schwarze treffen, wenn ich mich recht erinnere, gibt es die Höchstpunktzahl, wenn man in die engsten 10 cm hineintrifft. Aus 300 Meter Distanz, da muss man schon scharf sehen. Ich muss auch die Brille wechseln, es ist zu alt. Selbst mit der sehe ich fast nichts mehr. Eine Brille ermöglicht klaren Blick. Das können alle Brillenträger bestätigen. Und in unserem Leben geht es ja immer auch wieder um Durchblick, in Schwarze treffen, nicht nur um einen Zehner zu schießen und am Schluss einen Kranz zu gewinnen, sondern vielmehr, um mit unserem Leben in Schwarze zu treffen. Ich bin so froh, dass das Wort Gottes uns da zu Hilfe eilt. Das ist eigentlich unsere Brille, das ist eigentlich das, was uns Durchblick verleiht. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns hilft, klar zu sehen. Ja, dieser Lockdown, als wir alle einfach ja, fast ein Vierteljahr jeden Abend zu Hause saßen, weil man nichts anderes machen durfte, ist jetzt schon ein paar Wochen her. Und wir haben das ja ganz unterschiedlich erlebt. Jene, die vielleicht gleich mehrfach zu den Risikopersonen zählten, die mussten sehr vorsichtig sein, haben sich wirklich sehr stark eingeschränkt, nicht einmal mehr selber eingekauft und so weiter. Und vielleicht innerlich auch nicht ganz entspannt, weil man wusste, diesen Virus darf ich nicht kriegen. Andere waren aus anderen Gründen unter enormem Druck, weil sie plötzlich und unverschuldet vor enormen wirtschaftlichen Herausforderungen standen. Wegbrechende Einkünfte, das Geschäft nicht mehr öffnen können, Existenzängste und so weiter. Und bei denen, die jetzt nicht zu diesen zwei Gruppen gehören, bekam man erstaunlich oft zu hören, vielleicht aus Solidarität nun hinter vorgehaltener Hand, aber so die Aussage, eigentlich genieße ich es. Keine Termine, keine Sitzungen, mehr Zeit mit den Kindern. Also, könnte noch fast eine Weile so weitergehen. Und vielleicht hat der eine oder andere von uns auch gedacht, kein Gottesdienst, ich habe den ganzen Sonntag für mich. Keine Kleingruppe, ein ruhiger Abend mehr und, und. Ich möchte jetzt ganz gut differenzieren. Wenn wir aufgeatmet haben und gemerkt, es kommt Ruhe zurück in mein Leben, es kommt Energie zurück, dann ist das, glaube ich, schon ein Anzeichen, dass wir uns zu viel aufladen in unserem Alltag, auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Und dass wir uns sehr wohl überlegen müssen, wo sind eigentlich meine Prioritäten? Wofür habe ich Kraft im Leben? Ich möchte dann darauf noch eingehen. Aber zuerst noch etwas anderes ansprechen. Diese geweckte Sehnsucht, immer keine Termine zu haben, immer frei über die Zeit verfügen zu können, immer diesen Zustand zu haben, ich spreche jetzt eben nur von dieser dritten Gruppe, die das so erlebt hat, wo Druck wegfällt. Diese Sehnsucht, die ich immer wieder gehört habe in Äußerungen, wir können es nicht anders sagen, das ist eine Utopie. Und eine Utopie bedeutet Wunschdenken, aber es ist nicht Wirklichkeit. Und es wird nie Wirklichkeit. Können wir ja sagen, ja, ist ja nichts Schlimmes dran, ein bisschen Wunschdenken zu haben, das stimmt, ist es nicht. Das Problem ist nur, jede Utopie zerbricht früher oder später an der Wirklichkeit. Ich habe das mal ganz tragisch miterleben müssen, als ich ganz neu als Praktikant angefangen habe in der Pfimi Winterthur, war ich so an einer Regio-Sitzung, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht das erste Mal. Und da gab es so einen Austausch und man hat erzählt, wo man so dran ist. Und ein Pastor hat erzählt, ich habe meinen Dienst neu ausgerichtet. Weil ich habe eines entdeckt. Dann nimmt er die Bibel hervor und liest die bekannten Verse aus Matthäus 11. Kommt zu mir, alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich will sie euch abnehmen. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Und folglich hat er dann erzählt, alles, was nicht leicht ist. Und ja, seine Gemeinde, da war vieles eigentlich so ein bisschen bedrückend. Alles, was mich drückt, das weise ich zurück. Es ist nicht von Jesus. Das nehme ich gar nicht erst an. Ich war ein bisschen verunsichert, weil, also es tönt sehr schön, aber mir sind dann sofort Beispiele eingefallen in der Bibel. Ich meine, Josef von den Brüdern verkauft und dann als Sklave und so weiter. Und trotzdem, wenn man die Geschichte liest, hat man das Gefühl, da hat doch Gott seine Hand drüber. Oder Mose mit seiner klaren Berufung und in seine Berufung gegangen, aber zähl mal nach, wie viel mal er sich beklagen musste über die Last mit diesem störrischen Volk. David zum König gesalbt und jahrelang musste er um sein Leben rennen. Das ist doch nicht leicht. Ja, manche sagen dann, ja, das ist halt das Alte Testament. Du musst im Neuen Testament schauen. Nun, ich finde, also die Welt hat sich im Neuen Testament nicht fundamental geändert, der Mensch auch nicht. Es ist ein neuer Bund gekommen, das schon. Aber ein neuer Mensch? Und da können wir aber auch auf Paulus schauen, wie er im Gefängnis sitzt, von seiner Krankheit offensichtlich eingeschränkt ist. Ist das denn leicht? Und das ultimative Beispiel, Jesus selbst, berufen, ans Kreuz zu gehen, das hat sein Vater ihm zugemutet. Ist doch das Gegenteil von leicht. Da saß ich und überlegte, kann man so leben? Aber Jesus hat es ja gesagt. Und ich muss dann zugeben, erst einige Tage später ist mir das plötzlich aufgefallen, wo der Denkfehler ist. Jesus spricht hier gar nicht vom Leben an sich. Kannst du das nachschauen? In Matthäus 11, Vers vorher, redet Jesus davon, es geht darum, den Vater zu erkennen. Er spricht eigentlich über die Erlösung. Deshalb steht hier auch, ihr werdet Ruhe für eure Seelen finden. Es war nämlich so, dass die Juden sich ja abgemüht haben, alles richtig zu machen vor Gott. Die Gebote halten Und diese Pharisäer, die damals lebten, macht es noch viel schwieriger, machten aus allem ein Gebot. Jesus musste ihnen mal sagen, ihr legt den Menschen Lasten auf. Und ihr Heuchler, ihr tragt sie selber nicht. Aber das war die Situation, dass die Menschen fast erdrückt wurden, weil sie Gott gefallen wollten. Und Jesus sagt, kommt zu mir. Ich will euch diese Lasten abnehmen. Wie geschieht das? Es geschieht am Kreuz, wenn er uns vergibt. Deshalb ist die Last leicht, weil wir unser Heil nicht selber erarbeiten müssen, sondern weil es aus Gnade uns geschenkt wird. Seine Vergebung empfangen und wir dürfen gerecht vor Gott stehen. Aber Jesus hat nicht gemeint, hier ist die Rolltreppe, steh drauf und du wirst niemals mehr einen Schritt selber tun müssen, sondern es geht von selbst vorwärts. Jesus redet hier nicht über das Leben, dass alles leicht ist. Ich habe gesagt, das ist ein tragisches Beispiel, weil ich habe diesen Pastor da nie mehr gesehen. Er erlitt eine Netzhautablösung und ging durch eine extrem schwierige Zeit. Und diese Utopie, ich weise alles zurück, was schwierig ist im Leben, die zerplatzte an der Wirklichkeit. Ich habe das nur am Rand mitgekommen. Ich glaube, er hat wirklich auch frustriert seinen Dienst quittiert, weil diese Utopie so zerbrochen ist. Wir brauchen einen klaren Blick aufs Leben, so wie es ist, damit wir mit beiden Beinen am Boden stehen können. Und auch um utopische Erwartungen durchschauen zu können. Die Biografien in der Bibel, ich habe es schon erwähnt, zeigen, und die Bibel sagt das auch ganz direkt, unser Leben, auch dein Leben, ist geprägt von Spannungen und von Herausforderungen. Das ist unser Leben. Das war nicht immer so. Im Paradies war das noch nicht der Fall. Da war Friede und Harmonie. Aber mit der Sünde kamen diese Spannungen. Und Gott kündet Adam diese Veränderung an. Das sind bekannte Verse, die ich lese. 1. Mose 3, Vers 17. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, sagt Gott zu Adam. Und er sagt das auch zu uns. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich ernähren zu können. Dornen und Disteln werden auf deinem Acker wachsen. Und du musst dich doch von diesem Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiß deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder Staub werden. Da ist es, das Abmühen, das, der Termindruck. Sogar hier im Bibeltext, Überlebenskampf. Das kennen wir nur deshalb nicht, weil wir zu den absolut privilegiertesten Menschen gehören, die jemals gelebt haben. In unserer Gesellschaft so, wie wir heute abgesichert und mit so viel Wohlstand leben dürfen. Hier ist auch angesprochen, Krankheit, Tod. All das, was Spannungen auslöst in unserem Leben, ist hier angekündigt und es gehört dazu. Es gehört dazu. Hier ist nicht eine Zeiteinschränkung genannt für die nächsten 5 Jahre oder 15 Jahre, 50 Jahre meinetwegen und dann, sondern es steht, bis du stirbst. Ist dir das auch aufgefallen? Wir sind gerade mal so wieder in einer Zeit, das kommt so periodisch, dünkt es mich, wo eine Welle von verschiedensten Utopien ausgelöst sind. Wenn dann denn die Klimamisere gelöst ist, dann. Wenn die Rassendiskriminierung aus der Welt geschafft ist oder die Diskriminierung der Frauen oder all der verschiedenen Minderheiten sonst. Wenn dann endlich Gerechtigkeit herrscht zwischen Arm und Reich und. Da könnte man es lange aufzählen. Dann. So diese Erwartung. Dann wird dann alles einfacher. Da dann haben wir diese Probleme nicht mehr. Dann gibt es keine Spannungen mehr. Ich möchte eines unterstreichen. Als Christen haben wir den Auftrag, für Gerechtigkeit einzustehen. Den Schwächeren zu schützen. Selbstverständlich die Schöpfung zu bewahren. Verantwortungsvoll umzugehen. Aber machen wir uns nichts vor. Bei all dem, was wir erreichen, es ist utopisch zu meinen, damit lösen wir das Grundproblem. Das Grundproblem ist die gefallene Schöpfung. Und selbst wenn es uns gelingen würde, Reichtum und Armut auszugleichen durch Reichtum und Gerechtigkeit zu schaffen und, ich bin sicher, der menschliche Egoismus, diese Rücksichtslosigkeit, die im Menschen drin ist, zuerst einfach mal auf sich selber zu schauen, wird sich einfach einen neuen Weg suchen. Und die heile Welt werden wir Menschen niemals aufrichten. Das wird nur Jesus können, dann, wenn er wiederkommt. Durchschaue utopische Erwartungen und nimm an, was die Bibel über das Leben sagt. Gottes Wort fordert uns auf, sich dem Leben zu stellen. Das heißt, sich auch den Spannungen und den Abmühen zu stellen. Und ich weiß, dass das sehr bedrohlich tönt. Ich bin so froh, dass unser Vater im Himmel uns mit diesen Herausforderungen, und vielleicht erlebst du sie ganz unmittelbar, gerade in der letzten Woche, er lässt uns nicht alleine. Oh, was hat er für eine wunderbare Hilfe für uns bereit. Wenn es so ernüchternd ist, so brutal in die Wirklichkeit des Lebens zu schauen, das können wir nur, wenn wir einen klaren Blick dafür haben, dass unser Gott auf unserer Seite steht. Und das Erste, was die Bibel uns dazu sagt, ist, dieses Leben auf dieser Welt hier ist befristet. Ich weiß nicht, wie die das machen, die an die Reinkarnation glauben, die davon ausgehen, immer wenn es fertig ist, beginnt es wieder von vorn. Das ist doch fast nicht zum Aushalten. Wir haben so eine wunderbare Perspektive in Jesus Christus. Jesus, der sagt, in der Welt habt ihr Angst. Ganz ehrlich. In der Welt seid ihr herausgefordert. In der Welt ist es nicht einfach. Aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Jesus wird wiederkommen. Und wird uns hineinnehmen in seine Ruhe und seinen Frieden. Ich finde das so bedeutsam, dass die Bibel nicht nur einfach technisch vom ewigen Leben redet, so als Zeitangabe, ewig, sondern viel häufiger redet die Bibel von Ruhe und Frieden. So schön. Ihr werdet hineinkommen in meine Ruhe, sagt Gott. Und das ist genau das gemeint. Hineinkommen in das, wonach wir uns sehnen. Ein Zustand, wo diese Spannungen nicht mehr da sind. Jesus hat das durch seinen Tod am Kreuz möglich gemacht. Versöhnung mit Gott, Beziehung, Freundschaft. Und er lädt uns ein, dazu zu gehören. Ich möchte ihn wieder einladen, diese Schritte auf Jesus zuzumachen und Jesus besser kennenzulernen. Weil da ist das zu finden. Wenn du an Jesus glaubst, hast du eine Perspektive für die Zukunft. Und schon klar, alle Realisten sagen dann, ja, Zukunft, schön und recht. Aber ich bin ja noch nicht dort, ich bin jetzt hier. Was ist mit dem Hier? Wie kann ich durchhalten? Ich brauche jetzt Hilfe, nicht in 10 Jahren. Welche Strategie gibt es, um dieses Leben auszuhalten? Ich möchte zuerst bei der Strategie unserer Zeit beginnen. Mich dünkt, hat sich eine Strategie durchgesetzt, wie man mit den Spannungen des Lebens umgeht. Das ist die Lösung unserer Wohlstandskultur, wo wir drin sind. In anderen Gegenden der Welt braucht es eine andere Strategie, aber mit unserem Wohlstand ist das möglich. Sie basiert auf Kompensation. Weil das Leben ist, wie es ist. Ich habe es ja gelesen da. Dornen und Disteln. Und das Mühsame. Suchen wir uns einen Weg, um das zu kompensieren. Indem ich mir etwas gönne. Wege suche, um auszubrechen. Um einen möglichst langen Augenblick lang von den Spannungen des Lebens zu fliehen. Schau mal, in Gedanken, in diese Welt hinein, in unsere Kultur hinein, da geht es doch genau um das. Möglichst viel kompensieren. Mir ist das aufgefallen beim Radio hören, wenn man da im Auto unterwegs ist. Wir sind ja oft am Freitagmorgen an die Bibelschule gefahren nach Zürich und haben da genug Zeit. Und dann beim Zurückfahren noch einmal. Am Freitag redet man eigentlich nur noch über das Wochenende, das jetzt dann gleich beginnt. Und wenn man am Montag Radio hört, so der RS3, ist eigentlich nur Rückblick. Lass uns noch mal erinnern, wie es war am Wochenende. Und dann ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da muss man halt durch. Und am Freitag kann man sich schon wieder ausstrecken, nach dem Wochenende. Siehst du dieses Kompensationsmodell? Das muss halt sein, damit ich möglichst viel kompensieren kann. Und das wird dann ausgenutzt. Also da wird ja das Wochenende teilweise wirklich zu 24 Stunden durchgefeiert und. Man muss sich dann erholen den Rest der Woche, damit man wieder kompensieren kann. Wenn die Bibel schaut, entdeckt, das ist gar nicht eine neue Strategie. Natürlich, es ist ein Privileg derer, die genug haben, die nicht ums Überleben kämpfen müssen. Aber im Buch des Predigers, das ist ein König, der da schreibt. Und der hat diese Möglichkeiten. Und da wird diese Strategie radikal durchgespielt. Der Autor beschreibt, wie ihm die Mühen des Lebens, die Mühen der Arbeit anöden, zum Haus raushängen. Und er Wege sucht, das zu kompensieren. Und er beschreibt, wie er beginnt, sich zu verwirklichen. Das ist ja schon eindrücklich. Wenn das ein König versucht, der hat noch ein bisschen mehr Ressourcen, als wir das da haben. Beschrieben wird da, Paläste baut, Gärten anlegt, Gutsbetriebe aufbaut. Aber weißt du was? Trotz all dieser spannenden Projekte, erstaunlicherweise erfüllt ihn das nicht. Er versucht es mit Luxus, dann mit Vergnügen. Es ist voll unsere Zeit, was der da durchspielt. Aber viel radikaler, als wir es können. Wir glauben daran, weil wir das Gefühl haben, uns fehlt noch ein bisschen, um dorthin zu kommen. Der hat es probiert. Er hatte die Möglichkeit und merkt, bringt nichts. Am Schluss, interessant, letzte Strategie ist dann ein Weg nach innen. Erkenntnis, Suchen nach Wissen, so mehr der Klostertyp oder so. Und er sagt dann, auch das ist eigentlich leer. Diese Strategie der Kompensation läuft irgendwie ins Leere. Ich habe hier diese Steckleiste mitgebracht. Und wenn das dein Leben wäre, ein bisschen abstrakt, besteht diese Strategie eigentlich darin, dass man da möglichst viel anhängt. Hier brauche ich noch, oh, das ist eigentlich gesichert, so. Man hängt möglichst viel an. Manche haben nicht einmal genug Platz, die müssen doch noch zusätzlich Platz schaffen, noch eine Steckleiste anschließen. Und das ist all das, was wir in unserem Leben als Kompensation. Hier, jetzt habe ich hier nochmals 5 Plätze. Also, da kann man ganz viel in sein Leben hineinbringen. Also, was hängst du eigentlich da an? Von was träumst du? Oder vielleicht kannst du das auch verwirklichen. Wenn ich so frei wählen dürfte, ich hätte gerne so eine Alphütte da irgendwie im Tal. Das fände ich cool, so da oben zu lesen. Viel lesen wäre schön. Ein Bienenhaus hätte ich gerne. Und da hat jeder von uns seine eigenen Vorstellungen. Das tue ich, wenn um meinem Leben diesen Freiraum zu geben, den ich doch brauche. Das Problem ist, das kennen wir ja alle, alles, was wir hier einstecken, braucht wieder Zeit und Energie und oft auch Geld. Und deshalb ist das eine Spirale, die eigentlich gar nicht nach oben führt, sondern sie löst dann auch Stress aus und ich muss das dann wieder kompensieren, dass ich das überhaupt machen kann, was ich kompensieren will und so weiter. Diese Steckleiste zeigt das eigentliche Problem dieser Strategie sehr klar. Denn diese Steckleiste kommt eigentlich erst in die Bestimmung, wenn sie hier eingesteckt ist. Weißt du, es muss gar nicht falsch sein, was wir hier alles anbringen in unserem Leben. Habe ich gar nicht gesagt. Kann schon sein, dass das eine oder andere dabei ist. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, das ist doch gut, was wir hier einstecken. Das Entscheidende bei einer Steckleiste ist aber, dass sie selber eingesteckt ist. Diese Strategie hier, die klammert doch Gott aus. Die versucht mit eigener Kompensation das hineinzubringen, was in unserem Leben, und das nimmt der Mensch ja richtig wahr, dass etwas fehlt, dass etwas nicht befriedigt ist. Aber die Strategie ist komplett falsch. Um das geht's. Das ist das Wichtigste. Wenn das eingesteckt ist, funktioniert das da hinten dann auch. Und sonst eben nicht. Mir ist der Prediger eine riesige Warnung. Ich habe schon gesagt, weil er als König wirklich alle Ressourcen und Freiheiten hatte, sich zu verwirklichen. Und wenn man in dieser Ausgangslage hier nicht weiterkommt, dann müssen wir es eigentlich nicht probieren. Dann gibt es bei uns erst recht nichts funktionieren. Höre, was das Wort Gottes sagt. Und das ist nicht eine Drohung, sondern es ist eine Einladung, um uns einen klaren Blick zu schenken auf das, was im Leben eben zählt, worauf es drauf ankommt. Wir kennen die bekannten Verse in Matthäus 6, 33. Euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch aber zuerst um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Hier ist das übrigens auch drin, dass jeder Tag Last mit sich bringt. Das ist eben die Realität. Jesus redet hier über Essen und Trinken, ums Überleben. Der innerste Kern unserer elementaren Bedürfnisse. Ich habe schon angetönt, in unserer Zeit, in unseren Lebensumständen, weil wir so privilegiert sind, ist diese Bedürfnisebene ja abgedeckt. Darum müssen wir nicht kämpfen. Aber unsere Sorge ist eben genügend Befriedigung, genügend Spaß, genügend Freiräume, um uns zu verwirklichen. Und weißt du was? Auch das gönnt uns Gott. Dani, du hast erzählt von deinen Ferien. Genau das gönnt uns doch Gott. Dass er sich mitfreut, wenn wir uns freuen. Ich glaube, egal um welche Ebene unserer Bedürfnisse es geht, es ist so elementar wichtig zu wissen, der Vater im Himmel weiß, was wir brauchen. In dem Kapitel, Matthäus 6, wird 10-mal unterstrichen, du hast einen Vater im Himmel. Das ist so ein starkes Bild, weil im Vaterbild, da ist die Liebe drin, das ist das Wohlwollen, das beste Wollen. Da ist aber auch die Aufmerksamkeit drin. Was braucht mein Kind? Da ist die Fürsorge drin. Wir haben einen Vater im Himmel, der weiß, was du brauchst. Du hast einen Vater im Himmel, der hat, was du brauchst. Das finde ich die schlimmste Vorstellung als Vater, Bedürfnisse zu sehen der eigenen Kinder und die nicht stillen zu können. Das muss Horror sein. Und immer wenn man diese Bilder von hungernden Kindern sieht und so, denke ich, wie machen die Eltern das? Horror. Aber unser Vater im Himmel hat, was du brauchst. Und er will dir schenken, was du brauchst. Aber gell, wenn da von Vater die Rede ist, da ist hier auch drin, was Eltern tagtäglich erfahren, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was ein Kind braucht und dem, was ein Kind will. Ist nicht ganz deckungsgleich. Länger aufbleiben, länger gamen, mehr Süßigkeiten. Und das geht nicht nur bei den Kindern so. Ich glaube, das geht auch bei den Gotteskindern so. Und unser Vater im Himmel weiß, was wir brauchen. Und er ist nahe mit seiner Hilfe. Wir wären ja nicht im Gottesdienst, wenn Jesus nicht einen wichtigen Platz in unserem Leben hätte. Aber ich finde, die entscheidende Frage ist eigentlich, ist mein Glaube einfach hier angesiedelt, den ich hier noch eingesteckt habe, neben meinen anderen Projekten, die mir auch gut tun? Oder ist mein Glaube das hier eingesteckt? Bei Jesus angehängt, bei ihm angeschlossen, aus ihm leben. Gottes Anliegen ist es, uns zu versorgen mit dem, was wir zum Leben brauchen, weil er unser Vater im Himmel ist. Und ich weiß nicht, wir lesen das oft, glaube ich, als Bedingung. Zuerst musst du und dann wird Gott. Und mich dünkt, das wäre okay so, weil Gott hat das Recht, er ist unser Schöpfer. Er könnte durchaus sagen, mach du das und das und dann mache ich. Unser Leben haben wir allein von ihm. Aber mich dünkt, so hat das Jesus nicht gemeint. Nicht als Vorbedingung und sonst wird dir Gott nichts gönnen, sondern vielmehr als natürliche Folge, wenn wir bei Jesus eingesteckt sind, wenn dieses unser Anliegen ist, zuerst kommt das Reich Gottes, dann fließt eben etwas, dann passiert etwas ganz automatisch und es kann sich realisieren, was unser Vater im Himmel für uns vorgesehen hat. Was bedeutet es denn? Es soll mir zuerst ums Reich Gottes gehen und um seine Gerechtigkeit. Was meint das? Lass es mich ganz klar sagen, das Königreich Gottes ist nicht die Gemeinde. Es geht deshalb auch nicht ums Gemeindeprogramm, dass man nie einen Anlass verpasst oder irgendwie so etwas. Das heißt auch nicht den ganzen Tag beten und Bibel lesen. Ich glaube, wir können uns das Königreich Gottes vorstellen als das Himmelreich. Das Himmelreich, das sich doch auszeichnen wird, dass es Gott gehört, dass er der König, der Herr ist. Alles wird ihm untergeordnet sein, alles ist auf ihn ausgerichtet. In einem Königreich, das unter der Herrschaft Gottes steht, werden ganz natürlich seine göttlichen Werte aufgerichtet sein. Gerechtigkeit, Frieden, Freude, Wahrheit, Güte und so weiter. Und jetzt sagt die Bibel Folgendes. Dieses Reich Gottes ist noch nicht sichtbar. Es ist auch noch nicht voll realisiert oder voll aufgerichtet. Das wird erst geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Aber als die Pharisäer dann Jesus fragten, wann und wo kommt dieses Reich, was hat da Jesus gesagt? Er hat gesagt, es ist schon da. Es ist mitten unter euch. Und er hat gemeint, da wo ich bin, da ist das Reich Gottes. Und als Gotteskind, wenn wir in dem leben, was das Reich Gottes ausmacht, ist dort, wo du bist, auch Reich Gottes. So eine Aura, die sich um uns ausdehnt. Reich Gottes. Wo hoffentlich, wenn wir verbunden sind mit unserem Jesus, Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Wo Freude herrscht, die nicht einfach an Umständen liegt, sondern weil sie verbunden ist mit Gott und von daher in unser Leben hineinfließt. Großzügigkeit, weil wir die selber erleben und so weiter. Das Königreich Gottes ist dort, wo er König sein darf. Und dort, wo du als sein Kind in seinem Namen stehst, wird dieses Reich aufgerichtet. Das ist unsere Berufung. Und die Einladung heute Morgen ist nichts Neues, aber ich finde es so wichtig, dass wir das immer wieder hören. Die Einladung Gottes lautet, ich setze dich frei. Steck dich ein bei mir und ich versorge dich mit dem, was du fürs Leben brauchst, damit du dich auf mein Reich ausrichten kannst. Spüren wir, worum es geht? Nicht einfach, dass der oberste Platz in meiner Steckleiste für Jesus ist, sondern dass ich bei ihm eingesteckt bin. Das ist kein Appell an mehr Selbstdisziplin, überhaupt nicht. Es ist vielmehr eine Einladung, einen Glaubensschritt zu tun. Jesus, ich vertraue mich dir an. Ich möchte bei dem, was ich tue, nach dem, was ich strebe, nach deinem Reich fragen. Zuerst ist das eigentliche Stichwort. Zuerst. Ich möchte gemäß deiner Gerechtigkeit handeln, urteilen, reden, denken, nicht handeln und so weiter. Ich will dir vertrauen. Ja, und diese Frage, um die es heute Morgen geht, ist leicht formuliert, aber es ist eine gefährliche Frage. Worum geht es mir eigentlich zuerst? Zuerst. Dass es uns um Jesus geht, irgendwo, ist schon klar. Aber worum geht es mir zuerst? Das ist die Verheißung. Da hat es viele Plätze, aber da hat es nur eines. Zuerst ist hier. Ich möchte uns hineinführen in eine Zeit, wo wir Jesus suchen. Und lass mich noch einmal sagen, es ist nicht eine gefährliche Frage, wo wir Angst davor haben müssen, sondern es ist eine befreiende Frage. Dass wir uns nach dem Heiligen Geist ausstrecken und ihn bitten, zeige mir, hat sich etwas verlagert in meinem Leben? Bist du da hinuntergerutscht und dieses zuerst nimmt etwas anderes ein? Und deshalb feiern wir Gottesdienst immer wieder, damit der Heilige Geist in unser Leben hineinwirken und reden kann, dass wir ihm begegnen können, um immer wieder an dieser Quelle angeschlossen zu werden. Können wir aufstehen miteinander? Das ist ein Zeichen der Sehnsucht. Und lasst uns doch einen Moment einfach Jesus suchen. Ich möchte beten, aber vor allem dich einladen, dass du in deinem Herzen betest. Jesus, danke dir für diese Einladung. Ich danke dir für diese Freisetzung, dass du sagst, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Und Jesus, du siehst, was sich immer wieder in unserem Leben hinein drängt, dir den Platz streitig macht. Danke, dass du uns jetzt dienst. Und hilf uns, zuerst bei dir angeschlossen zu sein, vor allem anderen. Ich lade dich ein, Jesus zu suchen und zu erwarten, dass er in dein Leben hineinspricht. Und lasst uns auch füreinander beten. Das ist ein Vertrauensschritt. Wenn ich da Jesus zuerst einstecken will, muss ich etwas anderes zuerst ausstecken. Das ist gar nicht so leicht. Deshalb sind wir Gemeinde, Familie, um füreinander zu beten. Mut und Kraft und klarer Blick, Durchblick. Glauben, diese Verheißung in Anspruch zu nehmen. Bete für die Person links, rechts von dir, vor dir. Und segne sie mit Glauben und Vertrauen. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns hilfst. Wir bitten besonders jetzt gerade für die, die sagen, aber wenn mein Vater weiß, was ich brauche, warum kommt er mir nicht zu Hilfe? Ich möchte dich bitten, dass jetzt neuer Mut, neue Zuversicht, ein neuer klarer Blick sich breit machen darf. Ich preise dich, Jesus. Amen. Lass uns ein Lied miteinander singen.